nämlich nicht so frei predigen wie unser geiler Pastor Storch. Ich muss mir immer so Zettel machen und ohne diese Zettel bin ich verloren. Also, heute ist ein besonderer Tag. Erstens ist heute Sonntag, das ist ja sowieso immer besonders. Dann ist heute Gottesdienst. Und drittens ist heute auch mein Hochzeitstag. Yeah! Ehrlich? Habt ihr auch heute Hochzeitstag? Yeah! Also, 2002 habe ich also meine geliebte Rahel geheiratet. Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, nachdem ich mich für Jesus entschieden habe. Und Rahel ist total im Stress. Die hat irgendwie ihre Doktorarbeit ja vor ein paar Wochen abgegeben und hat sie ja schon mal Zeugnis von gegeben. Und jetzt hat sie halt Montag ihre Disputation. Das ist so eine Art Verteidigung ihrer Doktorarbeit. Muss dann auch so einen Vortrag halten und so weiter und so fort. Und die ist also im Mega-Stress. Soll euch aber schön grüßen. Und das ist auch der Grund, nicht die Doktorarbeit, sondern dass wir heute Hochzeitstag haben, dass ich nicht bei dem GEMA dabei sein kann. Ja, ich hätte mir wirklich gerne danach noch hier geblieben, aber ich werde gleich, nachdem ich gepredigt habe, ins Auto steigen und versuchen, noch an irgendeiner Tankstelle ein paar Tulpen in Plastik zu bekommen. Wahrscheinlich so viele, wie wir Hochzeitstag haben, also 2002, das heißt, das ist heute der 7. Und ja, geht, also heute sind einfach keine Blumenläden auf, oder? Kennt ihr irgendeinen Blumenladen, der heute auf hat? Ja, wo? Erzähl. Wo? Ja, die normalerweise schenke ich die ja auch, aber kriegt man sonntags irgendwo Rosen in Remscheid? Auf dem Friedhof. Ah. Oh. Kann ich dann gleich mein Gesteck bestellen? Ja, gut. Ansonsten geht's uns echt sehr, sehr geil. Ich habe ja Band 1 vom Alten Testament, ist jetzt vor kurzem veröffentlicht und das geht ganz gut ab. Ich habe mal vor 2 Wochen bei dieser Bestsellerliste angerufen. Da gibt es irgendwie immer so eine Liste, die generiert ihre Zahlen über so eine Vernetzung von Kassensystemen von bestimmten Buchläden, so infassenmäßig. Die haben also bestimmte Buchläden ausgesucht und die vermitteln immer freitags ihre Daten an so einen zentralen Rechner und dann kommt halt am Ende bei raus, wer jetzt die Nummer 1 ist. Und da sind wir im Alten Testament auf Platz 122. Das ist schon echt geil. Also bei, ich weiß nicht, 50, 80, 100.000 Bücher, die da irgendwie registriert sind. Das wüsste wahrscheinlich Alex besser als ich. Das freut mich natürlich total. Ist mein Tagesgeschäft zurzeit. Ich bin jetzt gerade bei Jeremia. Also ich mache jeden Tag sozusagen Volksbibel. Und die Jeremia-Sachen sind nicht ganz so prickelnd wie jetzt irgendwie die Davids-Geschichte und so, weil das sind ja fast immer nur so Gerichtstexte, ja. Also irgendwie, weil ihr wieder die Plastikgötter angebetet habt, deswegen werde ich euch alle platt machen und ich werde eure Stadt abfackeln und ihr werdet alle sterben. Und aber am Ende dann, aber wenn ihr wieder zu mir umkehrt, dann werde ich auch zu euch umkehren und so weiter und so fort. Also das geht jetzt kapitelweise immer so. Ich bin aber bald mit Jeremia fertig und dann kommen die Psalmen dran, die sind ja nicht vorher, aber die will ich dann nochmal überarbeiten und ja, ist also sehr aufregend. Und dann bin ich halt am 30.11. habe ich Abgabetermin von Band 2 und was dann kommt, I don't know, keine Ahnung. Ich habe echt keinen blassen Dunst, ob ich dann in irgendeinem Jugendzentrum mich nochmal bewerbe oder vielleicht noch ein Buch schreibe. Oder irgendeine Gemeinde angestellt wird oder was anderes macht, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall auch ein Gebetsanliegen. Zurzeit weiß ich aber von Gott, ist auf jeden Fall die Volksbibel noch mein Job. Und das wird es auch erstmal noch so bleiben. So, das war mein Einleitungsgelaber. Jetzt lese ich den Predigttext vor und der steht im Lukas-Evangelium und zwar Kapitel 7, Vers 36 folgende. Ich lese vor aus der Goldschnitt mit Schlachter MacArthur, die mir ein Volksbibelkritiker geschenkt hat. Nach dem Motto, jetzt hast du auch mal eine richtige Bibel. Ja, auf der Buchmesse. Ja, das war echt so. Der wollte irgendwie unbedingt mit mir reden und dann meinte irgendwie der Typ vom Verlag zu mir: Martin, das ist Wolfgang Bühne. Ich, hä? Wolfgang Bühne. Ja, der Geist von unten. Und dann leuchtete es mir so langsam, das ist halt irgendwie so ein Mega-Charismatiker-Kritiker und so. Und dann habe ich mich halt irgendwie breitschlagen lassen und mich mit dem am Stand gesetzt. Dann hatte er richtig so eine Liste, wo er dann seine ganzen Kritikpunkte einzeln abgearbeitet hat. Und dann musste ich zu jedem was sagen, warum die Volksbibel nicht gotteslästerlich ist und warum auch Fäkalausdrücke vorkommen müssen und so weiter und so fort. Und dann am Ende war er irgendwie wohl sprachlos, ging irgendwie in sein Kabuff, kam wieder und schenkte mir diese Bibel, hat mir die Hand gedrückt und das war's. Ja, seitdem habe ich diese schöne Bibel. So, da steht also Folgendes. In Lukas 7, Vers 36 bis 43 und danach bete ich nochmal kurz für meine Predigt. Die Salbung Jesu im Haus des Pharisäers. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und sein Handy klingelte. Das Handy erinnerte ihn daran, dass Micha heute Geburtstag hat. Aber er sagte sich: Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, der am meisten geschenkt hat. Und Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Amen. Let's pray. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für diese geilen Räume, die ich absolut hammermäßig finde, Jesus. Ich danke dir für diese geile Gemeinde, Herr. Ich danke dir für Jesus Fix Remscheid, dass du mich hierher geführt hast vor vielen Jahren und dass ich hier auch irgendwie wieder glücklich geworden bin. Ich danke dir, Jesus, für jeden, der jetzt hier ist, Herr. Ich danke dir, dass es echt ein Stück zu Hause ist. Und ich danke dir, Gott, dass du diese Gottesdienste auch immer wieder benutzt, um zu uns zu reden auf eine andere Art und Weise, wie du es im Alltag tust. Auch für die Gebetszeit eben danke ich dir, Gott, für die geilen Zeugnisse. Und ich bitte dich, Gott, dass du dieses Wunder mal wieder tust und dass du irgendwie diese Predigt nimmst und meine Worte benutzt, Jesus, meine Gedankengänge, Gehirnwindung irgendwie, ja, segnest und salbst und dafür sorgst, dass das dabei rauskommt, was du gerne möchtest, Jesus. Und ich weiß, dass du reden möchtest, du hast Bock zu uns zu reden, du hast Bock uns Dinge zu erklären, du hast Bock drauf, dass wir wachsen in der Erkenntnis, dass wir mehr und mehr verstehen, wie es ist, mit dir zu leben. Danke, Jesus, dass du uns frei machst, dass du uns wirklich frei machst. Amen. Jesus macht frei. Yeah. Das ist eine geile Nachricht. Jesus macht frei. Und das habe ich selber erlebt. Und ich vermute, wenn wir nur zu diesem Teil jetzt hier einen kleinen Zeugnisteil starten würden, dann gäbe es ganz, ganz viele Zeugnisse von Leuten, die das bestätigen können. Jesus macht frei. Ich mach manchmal so, wenn meine Frau irgendwie auf Geschäftsreise ist, dann bin ich immer ziemlich hilflos zu Hause und weiß nicht so, was mit mir anzufangen. Man kann ja nicht den ganzen Tag nur Fernsehen gucken und Internet nervt dann irgendwann auch. Und was ich die letzten Male oft getan habe, ist, dass ich dann irgendwie auf ein Konzert fahre oder auf eine Party fahre, die irgendwie in Köln gerade abgeht. Das habe ich ganz früher auch schon gemacht, als wir Jesus Freaks gestartet haben in Hamburg. Da sind wir oft auf den Kiez gefahren und haben uns dann in irgendeine Kneipe gesetzt, irgendwie in die Ecke gesetzt und dann irgendwie ja einen Heiligen Geist eingeladen und für die Leute gebetet und Gott auch gebeten, dass er uns zeigt, wie er die Leute sieht. Und da war ich also wieder auf so einer Party, das war so eine Studentenparty in Ehrenfeld. Und irgendwie ist mir da aufgefallen, dass im Grunde so Partys ist irgendwie so der Testfall, wie frei ich eigentlich bin. Partys ist der Testfall, wie frei man eigentlich ist, innerlich frei ist. Und ich denke, einige von euch können das bestätigen, ja. Also ich weiß doch, da war irgendwie so eine Frauenklicke, die stand da so in der einen Ecke. Ja, die eine war also Mörder geschminkt, da hat man also keinen Quadratmillimeter ihrer richtigen Haut noch gesehen, weil so Fettfarbe irgendwie aufgetragen war. Und versuchte dann da so ganz locker irgendwie sich an diesen Tisch zu stellen. Aber man merkte, sie war überhaupt nicht locker. Ja. Sie war sowas von verkrampft, sie war sowas von unfrei, wie man nur unfrei sein kann. Und dann blick weiter irgendwie auf die Tanzfläche, die Leute, die dann da getanzt haben, so getan haben, ach, ich bin so locker drauf und ich tanze so ganz locker. Aber man merkte, dass die ganze Zeit so ein innerer Spiegel irgendwie vor einem war und so, oh, sehe ich jetzt auch besonders cool aus? Wie hat Michael Jackson das noch gemacht? Und so, ja, irgendwie, und hoffentlich lachen die jetzt nicht und ist mein Tanzschritt jetzt auch besonders cool? Ja, also die ganze Zeit total darauf fokussiert, wie wirkt man jetzt oder so? Oder an der anderen Ecke, da saßen irgendwie so ein paar Typen, die am Tresen schon also bestimmt das 10. oder 8. Bier irgendwie intus hatten, wahrscheinlich noch vor dem Laden irgendwie gekifft hatten. Ja, die waren alles andere als frei, die waren mega unfrei. Auf dieser Party, von der wir hier hören, passiert etwas, nämlich diese Frau kommt rein. Ja, diese Frau kommt rein. Und ich glaube, dass diese Frau, ich weiß, dass diese Frau, und die meisten Ausleger bestätigen das auch, glauben das auch, dass diese Frau vorher eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Die waren sich vorher schon mal begegnet. Und da muss irgendwas mit ihr passiert sein. Jesus hat sie berührt. Jesus hat ihr geholfen. Und Jesus hatte sie frei gemacht. Und ich wünsche mir, so frei zu sein wie diese Frau. Ja, ich meine, stellt euch vor, ja, erstmal, das war ja eigentlich eher so eine Männergesellschaft, ja? Da kommt sie irgendwie rein, fängt an zu heulen, super peinlich damals wie heute, ja, irgendwie in der Öffentlichkeit zu heulen, kommt auf so eine Party rein, wo sie noch nicht mal eingeladen ist, kommt irgendwie zu Jesus, beugt sich irgendwie zu ihm hin, nimmt dieses Alabasteröl, heult die ganze Zeit, nimmt irgendwie diese Flasche und macht das auf seine Füße, völlig falsch, Salböl macht dann immer auf den Kopf, ja, und dann öffnet sie auch noch ihre Haare, was auch super out war im Orient, ja, und macht mit ihren Haaren das Öl von den Füßen wieder runter. Ja, die war so berührt, die war so angeschüsselt, die war so frei gemacht von Jesus, dass ihr alles egal war, wie die Leute drauf waren, wie die Leute sie gesehen haben. Die war total frei. Diese Frau war wirklich frei. Ich persönlich glaube, dass es eine äußere Freiheit gibt und eine innere Freiheit. Eine äußere Freiheit ist die Freiheit, die politisch oft gefordert wird. Ja, und in meiner Zeit, als ich so 16, 17 war, da waren die Hippies ziemlich krass bei uns irgendwie in der Schule am Start und die haben immer gefordert, ja, wir wollen frei sein, wir wollen die Freiheit. Und mit dieser Freiheit meinten die vor allen Dingen eine politische Freiheit. Ja, die wollten irgendwie sich nicht an die Gesetze halten. Die wollten eine äußere Freiheit. Und es gibt eine innere Freiheit, eine Freiheit des Herzens, eine Freiheit, die inneren Fesseln löst, die uns innerlich komplett und total frei macht. Michael Jackson war so jemand, der hatte die äußere Freiheit, ja. Der konnte sich leisten, was er wollte. Ich habe irgendwie neulich mal bei YouTube so ein Video von ihm gesehen, wo er irgendwie in so einem Kaufhaus in Los Angeles war. Oder in San Francisco, und da ging das irgendwie nur so, ja, was kostet die Vase? Ja, $600,000, ja, mitnehmen. Was kostet das Bild? Ja, irgendwie $250,000, ja, okay, mitnehmen. Ja, der war äußerlich frei, finanziell konnte sich alles leisten. Aber war der Typ innerlich frei? Nee, der war innerlich so gebunden, der war innerlich so gefesselt, der war innerlich so unfrei, wie man nur unfrei sein kann. Und es ist eine rhetorische Frage, ja, welche Freiheit ist wichtiger heutzutage? Welche Freiheit ist wichtiger, die innere oder die äußere Freiheit? Die innere Freiheit ist wichtiger. Ich glaube, dass wir in einer süchtig machenden Gesellschaft leben. Und die meisten Leute, die sich mit Sucht beschäftigen und im Suchtbereich arbeiten, das können ja bestimmt Kollegen bestätigen, ja, das kann man sehen, ja. In unserer Gesellschaft gibt es irgendwie dieses Denken, es muss alles schneller passieren, es muss alles sofort passieren, irgendwie instant, Pulver, umrühren, fertig. Wir brauchen den sofortigen Kick, so Geduld ist irgendwie nicht mehr angesagt. Wir leben in einer süchtig machenden Gesellschaft. Und die Leute sind süchtig von Suchtstoffen, wie Alkohol, Drogen, Tabletten, Leute. Ich war jetzt irgendwie letzte Woche bei den AAs, so einem anonymen Alkoholiker, da gehe ich immer öfters mal hin, weil ich bin halt auch körperlich süchtig. Und da war irgendwie eine Frau, die ihre Lebensgeschichte erzählt, alter Falter, tablettensüchtig, ohne Ende war die. Die hatte irgendwie 30 Remidazin am Tag gefressen und noch 10 irgendwelche Psychopharmaka und so weiter und so fort. Ja, Tablettensucht, die Sucht Nummer 1 in Deutschland. Es gibt viele Leute, die von Tabletten, von Stoffen süchtig sind. Aber es gibt noch viel mehr Leute, die von Erfolg zum Beispiel süchtig sind. Oder auf gut Aussehen süchtig sind. Lobsüchtig sind. Ja? Lob und Anerkennung, das ist so eine Sucht, die ich, glaube ich, immer noch habe. Dass ich immer total darauf fixiert bin, dass ich Lob und Anerkennung bekomme. Und wenn mich jemand kritisiert, dann bin ich am Boden zerstört. Und dann kriege ich wieder ein Lob und dann denke ich, oh, alles klar, so schlecht kannst du doch nicht sein. Und dann kommt wieder eine Kritik und dann wieder, oh. Und als diese 600 Kritik-E-Mails über die Volksbibliothek angekommen sind, das war ein richtiger Test, wie man Selbstwertgefühl, das kann ich euch sagen, wenn man dann irgendwie, was ich, 100 Mal am Tag hört, du bist vom Satan und du bist der Teufel des 20. Jahrhunderts und verführst unsere Jugend und so weiter. Ja. Aber Jesus macht frei. Jesus macht frei. Jesus macht wirklich frei. Und ich möchte euch ganz konkret ein paar Punkte nennen, wie Jesus frei macht. Wie er mich frei gemacht hat und wie er dich frei machen kann. Und ich weiß nicht, in was für einem Gefängnis du sitzt, wo du merkst, wo du süchtig bist, wo du unfrei bist, wo du abhängig bist. Aber ich bete und hoffe, dass ein oder zwei von diesen Punkten dir ganz konkret helfen können, aus deinem Gefängnis rauszukommen, deine Fesseln abzustreifen und frei zu werden und in diese Freiheit zu kommen, die Jesus für dich hat, die Jesus für jeden von uns hat. Erstens, Jesus macht uns frei, indem er uns liebt, und zwar ohne Bedingung. Ich weiß, das habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Und doch musste ich diesen Punkt am Anfang nochmal bringen, weil er auch in meinem Leben immer wieder Thema ist. Weil ich doch merke, dass ich immer wieder um die Liebe kämpfe. Ja, ich kämpfe um die Liebe von anderen Menschen. Ich will, dass die Leute mich lieben. Ich will, dass die Leute mich toll finden. Ich kämpfe um die Liebe von anderen Menschen. Und das macht einen so unfrei. Weil Menschen sind mal so und mal so. Mal finden sie dich toll und mal finden sie dich scheiße. Das habe ich auch schon auf den Predigten erzählt. Tut mir leid, wenn ich immer dieselben Sachen erzähle. Aber das ist wirklich so, also es gab mal irgendwie so eine Zeit, da war ich irgendwie Christ des Jahres. Ja, hat mich irgendwie so Idea Spektrum, total peinliche Aktion, ich weiß, haben die mich zum Christen des Jahres gewählt. Super peinlich, ja. Und dann irgendwie ein Jahr später war ich dann plötzlich der Loser des Jahres, ja. War das letzte Arsch und das Anti-Vorbild. Und so wie Martin, so dürft ihr auf keinen Fall werden. Jesus kann uns frei davon machen, dass es uns was ausmacht, ja, weil die Liebe, die er zu uns hat, völlig unabhängig ist davon, wie du dich verhältst, was du tust, wie du drauf bist. Und Jesus hat mich als Christ des Jahres genauso geliebt wie als Loser des Jahres, weil er mein Herz gekannt hat, weil er mich gekannt hat, weil er dich wirklich kennt. Und wenn du merkst, dass das deine Fessel ist, dass das dein Gefängnis ist, in dem du sitzt, dass du doch irgendwie immer wieder um die Liebe von Menschen kämpfst, dass du unfrei bist, dann ist das Erste, was ich dir sagen will. Jesus macht dich frei. Jesus kann dich frei machen, weil er dich liebt ohne Bedingung. Zweitens, Jesus macht dich frei, indem er dir deine Sünden vergibt. Auch das ist vielleicht ein alter Hut, den du schon ganz oft gehört hast. Aber ich hatte das Gefühl bei dieser Predigt, dass ich diese grundsätzlichen Sachen einfach nochmal sagen muss. Und ich kann euch sagen, dass Sündenvergebung in meinem Leben derartig krasse Fesseln gesprengt hat, wie nichts zuvor in meinem Leben. Ja. Ich habe ja meine erste Predigt, die ich bei Jesus Freaks Remscheid gehalten habe, nachdem ich jahrelang nicht mehr gepredigt habe, da ging es um Wüste, ja. Und da habe ich irgendwie erzählt von meinem Weg mit Gott und dass ich dann eine ganze Zeit in der Wüste war, dass ich denke, auch Gott mich irgendwie in diese Wüste geführt hat. Und in dieser Wüste ist einfach auch ziemlich viel Scheiße passiert und ich habe ziemlich viel Scheiße gebaut. Und als Gott mich dann aus dieser Wüste rausgeholt hatte und ich wieder wusste, dass er da ist und ich wieder in Gottesdienst gegangen und er wieder angefangen hat, zu mir zu reden, da merkte ich aber, dass diese ganze Scheiße, die dort passiert war in dieser Wüstenzeit, dass das alles kleine Fesseln waren, die mich unfrei gemacht haben. Ich habe mich so schuldig gefühlt. Ich weiß noch, dass ich in Gottesdienste gegangen bin und ich habe angefangen zu heulen, als ich reinkam und ich bin rausgegangen und habe weitergeheult, weil ich mich so schuldig gefühlt habe, weil ich wusste, dass ich so eine Scheiße gebaut habe. Aber vielleicht sind es nur deine kleinen Sünden, die du irgendwie immer weiter in dein Leben übernommen hast, die du vielleicht in dein Leben schon integriert hast, und so ist es ja mit einigen Sünden, ja? Dann kriegt man das Ding irgendwie nicht gereilt und hat irgendwie schon 100 Mal um Vergebung gebeten und war schon bei der Seelsorge und war beim Dämonenaustreibseminar und hat irgendwie alle Bücher wie Bekämpfe ich Sünde XY gelesen und man kriegt es irgendwie nicht geschissen. Ja, und irgendwann integriert man das dann so irgendwie in sein Leben. Hey, Jesus hat dir die Möglichkeit gegeben, dass du jeden Tag neu zu Gott kommen kannst und zu ihm sagen kannst, Gott, ich habe Scheiße gebaut, bitte vergib mir. Und in diesem Augenblick bist du wieder frei. Und ich bin damals zu meinem Mose gegangen, habe ich erzählt, das ist irgendwie so ein Seelsorger in Frankfurt. Und dann haben wir uns irgendwie 4-mal getroffen und haben in diesen 4-mal ungefähr jeweils 2 Stunden irgendwie nur Sünden bekannt, ja. Und das war echt krass. Also ich weiß noch, beim ersten Mal hatten wir beide irgendwie so nach einer Stunde das Gefühl, stopp, break, time out. Weil es da wirklich so eine schlickige Atmosphäre in diesem Raum, dass er dann erstmal so die Fenster aufgemacht hat und den Raum irgendwie freigebetet hat. Und dann haben wir weiter diese ganzen Sünden bekannt. Und ich sag's euch, das war so eine Befreiung. Ich bin da so irgendwie hingefahren und ich kam so wieder nach Hause. Und beim nächsten Mal kam ich so wieder nach Hause. Und Rahl hat irgendwie gedacht, was ist mit dem los, ja? Und ich hatte alles probiert, Leute. Ich war in der Therapie. Ich habe geschlossene Therapie gemacht 2-mal. Ich habe ambulante Therapie gemacht, 3 Therapeuten verbraten. und nichts hat mir so geholfen wie diese Sündenvergebung, dieses Bekennen von Sünden und das Zusprechen der Sündenvergebung bei diesem Typen, bei diesem Rudi, bei diesem Pastor. Sündenvergebung kann deine Fesseln zersprengen. wie keine Therapie und kein Psychopharmaka. Und das betrifft uns alle Leute, denn ich glaube nicht, dass hier irgendjemand sitzt, der ernsthaft behaupten kann, er hätte in der letzten Woche nicht gesündigt. Ja? Deswegen wollte ich das einfach nochmal sagen, wenn du merkst, dass du Fesseln der Sünde hast, die dich umstricken, so wie das im Hebräer steht, Hebräer 13, dann ist das vielleicht dein Impuls, dass du irgendwie dir überlegst, okay, ich suche mir jemanden, und ich, ein Freund oder ein Pastor oder ich meine der arme Storch, da muss ich ja nicht die ganzen Sünden hier anhören, kann ich auch Wolfgang machen. Oder deine Freundin oder dein Freund, irgendjemand, am besten irgendeine Respektsperson, das hat mir auf jeden Fall geholfen, und dem seine Sünden zu bekennen, so ganz katholisch, ja, ich habe Scheiße gebaut, Gott, und zwar an dem und dem und dem und dem und dem Punkt, und dann zu hören, dass Gott einen vergibt, bang, Fessel gesprengt. Drittens glaube ich aber auch, ist auch ein Punkt, der oft in Predigten vorkommt, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich ihn sagen soll, dass viele ja auch das Problem haben, dass sie sich selber nicht vergeben können. Und du bist vielleicht schon zu irgendeinem Pastor gegangen und du hast es schon irgendwie bekannt, aber es umstrickt dich immer noch, ja, du hast immer noch das Gefühl, das behindert dich irgendwie, weil du dir selbst nicht vergeben kannst. Deswegen ist das vielleicht deine Lektion, ja? Lern es. Wenn du das ausgesprochen hast und wenn du dir selber nicht glaubst, dann lass es dir zusprechen von jemandem. Aber höre, Gott hat dir vergeben. In dem Augenblick hat er dir vergeben. Und du bist frei davon. Diese Fessel ist durchtrennt. Viertens. Jesus macht uns frei dadurch, dass wir auch ab und zu mal Dinge ans Licht bringen. Was meine ich damit? Eine Lektion, die ich relativ früh als Christ gelernt habe, ich hatte irgendwie so einen Seelsorgerfreund irgendwie damals im Jugendkreis in Hamburg in der Petrikirche, und der hat mir gesagt, Martin, wenn du irgendwie ein Problem in deinem Leben hast und du machst das nur mit dir selber ab, dann ist das, als wenn du die Tür zumachst und es ist in der Dunkelheit. Und da kannst du noch so viel versuchen, von loszukommen und das intellektuell zu verstehen und Bücher zu lesen und kannst beten, beten, beten. Es gibt viele Probleme, da muss Licht dran, da muss die Tür aufgemacht werden, da müssen die Fenster aufgemacht werden, das muss raus. Ja, diese Selbsthilfegruppen, wo ich hingehe, NA oder AA, das ist im Grunde das, was da passiert. Ja, man setzt sich in einem Kreis und jeder kann einfach erzählen, was bei ihm an Scheiße auch gelaufen ist. Ja. Dinge ans Licht bringt, zu sagen, ja, hier in dem und dem Bereich habe ich ein Problem. Und ich glaube, dass es bei einigen von euch Fesseln gibt, mit denen hast du noch nie mit irgendjemandem drüber geredet. Und deswegen hat diese Fessel immer noch eine Macht in deinem Leben. Kann das sein? Wenn das so ist, dann ist vielleicht das dein Tipp. Ja, bring das ans Licht. Rede mit jemandem drüber, auch wenn das peinlich ist, auch wenn das Mut kostet. Und in dem Augenblick, das wirst du merken, in dem Augenblick, wenn du es ausgesprochen hast und aus diesem Geheimnis plötzlich was Öffentliches geworden ist, in dem Augenblick verliert es an Kraft. Satan hat keine Macht mehr, dadurch dich irgendwie zu binden. Jetzt Freitag fällt mir gerade ein, lustigerweise, habe ich auch gepredigt hier, und danach kam jemand auf mich zu und er meinte, hey Martin, du hast irgendwie beim letzten Freakstock nach der Gebetszeit, hattest du irgendwie einen Eindruck, den hast du erzählt, oder nach dem Gottesdienst hast du einen Eindruck erzählt, hier gibt es jemand, der hat irgendwie eine Leiche in seinem Auto, eine Leiche in seinem Keller. Und Gott sagt, du sollst diese Leiche rausholen und erst dann wirst du dich richtig frei fühlen. Und die hat mir erzählt, hey, das war ich. Ich wusste sofort, das war ich. Bin nach Hause gefahren, ich habe diese Leiche aus meinem Keller rausgeholt und seitdem bin ich frei. Das ist damit gemeint, ans Licht bringen. Fünftens, ich habe 6 Punkte. Fünftens, ich glaube, dass es auch Bereiche in unserem Leben gibt, wo du gebunden bist, wo du Freiheit brauchst. Und diese Freiheit wird dadurch kommen, dass Gott dich berührt. Dass Gott dich berührt durch eine Berührung Gottes. Und ich gehe davon aus, dass diese Frau, von der ich euch am Anfang erzählt habe, von der hier berichtet wird im Lukas-Evangelium, dass die von Jesus berührt wurde. Dass Jesus sie vielleicht sogar angerührt hat, sie umarmt hat, für sie gebetet hat, ihr ihre Sünden vergeben hat. sie befreit hat, auch körperlich befreit hat. Ja, Heilung ist etwas, was Fesseln zersprengen kann, was Unfreiheit beseitigen kann in unserem Leben. Und wenn das ist es, was du brauchst, dann kann ich dir nur empfehlen, wir haben hier ein Ministry-Team, geh dahin und lass für dich beten und lass dich von Gott berühren, lass dich von Jesus berühren, damit durch diese Berührung die Fessel gelöst wird und du frei bist. Und mein letzter Punkt ist ein Punkt, der vielleicht die meisten von euch hier nicht mehr angeht, vielleicht sogar keinem, dann ist es auch egal. Und doch glaube ich, dass es dazugehört. Wirkliche Freiheit bekommst du erst dann, wenn Jesus das Zentrum deines Lebens wird. Und du kannst die ganzen anderen Punkte letztendlich vergessen, wenn das nicht in deinem Leben irgendwann passiert ist. Ja, ihr kennt vielleicht dieses klassische Bild, dass jeder Mensch ein Chefsessel hat in seinem Leben, ja, eine Zentrale. Und von dieser Zentrale aus werden deine ganzen Entscheidungen gesteuert. Ja? Und meistens sitzen wir da selbst. Ja? Du entscheidest, was für Freunde du hast. Du entscheidest, was für einen Job du hast. Du entscheidest, mit wem du dich heute Abend triffst. Du entscheidest, was für Sachen du baust, ja, was für Sünden du baust. Du bist der Chef in deinem Leben. Und irgendwann muss dort jemand anders sitzen. Und das ist Jesus. Und bei mir war das so. Ich hab Jesus gebeten, diesen Chefsessel zu übernehmen. Er sollte das Zentrum meines Lebens werden. Und wenn das passiert ist, erst dann wirst du wirklich erleben, dass dieser Jesus dich frei macht, Stück für Stück. Und er zieht seine Kreise. Und er befreit zuerst vielleicht deine Sucht, dann vielleicht deinen Freundeskreis, dann deine psychischen Probleme. Und er breitet sich immer weiter aus und er breitet sich immer weiter aus und immer weiter aus. Und man wird immer freier und immer freier und immer freier und immer freier und immer freier. Und es ist ein Abenteuer. Und ich weiß, dass ich in 5 Jahren noch freier sein werde, als ich heute bin. Das ist so geil. Und es gibt noch so viele Fesseln in meinem Leben, auf die ich keinen Bock mehr habe. Aber ich werde immer freier werden, weil Jesus sich immer weiter ausbreitet. Aber das Zentrum deines Lebens, das muss dieser Jesus sein. Und das ist auch der Hauptangriffspunkt von Satan. Dass er immer wieder versucht, auf diesen Chefsessel zu kommen. Ja, immer wieder versucht, das Zentrum deines Lebens einzunehmen und dafür zu sorgen, dass er die Entscheidung mit beeinflussen kann. Ich habe ja jahrelang im Drogenbereich gearbeitet und da ist das ganz oft so, dass viele Junks kamen dann irgendwie an und sagten, ich werde jetzt clean, ich habe eine neue Freundin. Ja, und das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Plötzlich hatten die eine neue Freundin und die Freundin hat irgendwie dafür gesorgt, dass sie auch ein neues Freundeskreis kriegten und sie haben irgendwie keine Drogen mehr genommen, haben angefangen irgendwie eine Lehrstelle zu kriegen, haben ein normales Leben geführt. Und dann irgendwann war die Freundin weg, der Sessel war wieder leer, das Erste, was da drauf war, wieder die Droge, Rückfall. Das ist eine Geschichte, die kannst du 100-mal hören und die kannst du auf jeden anderen Bereich auch anwenden, ja, was auch immer auf diesem Chefsessel sitzt. Deswegen lass uns Jesus-süchtig werden. Lass uns Jesus auf diesen Sessel sitzen lassen, dass er unser Leben regiert, dass er von dort aus unser Leben steuert, dass er uns frei macht, Stück für Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Jesus macht uns frei. Und so richtig frei werden wir, glaube ich, erst, wenn wir uns ganz auf ihn einlassen, wenn wir Jesus-Freaks, Jesus-Süchtige, Jesus-Fans werden, mit allem, was wir sind. Amen.